Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte.
Ja, die Jahreslosung ist wirklich ein spannender Satz, der als Überschrift über diesem Jahr steht, und ihr habt ihn schon gehört, ihr könnt ihn hier lesen: Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und wahrscheinlich ist jedem von uns klar, dass die Jahreslosung bereits mindestens vier Jahre im Voraus immer festgelegt wird. Und von daher, unabhängig von dem Weltgeschehen oder der politischen Situation oder gesellschaftlichen Trends, wird das festgelegt. Das heißt, vor vier Jahren konnte keiner ahnen, was 2024 sein würde. Und ich finde es spannend, wie genial diese Sätze dann doch immer in diese Zeit passen. Und natürlich ist diese Jahreslosung, das hat Oka auch schon gesagt, ein herausfordernder Satz. Denn wir wissen ja, dass solche Sätze ja nicht einfach sich nur so lesen lassen, sondern die Frage ist ja, wie kriegen wir es ins Leben? Also wie kriegen wir das in diesem Jahr umgesetzt? Und deswegen gucken wir mal so ein bisschen rein in den ersten Korintherbrief, aus dem dieser Satz stammt. Das ist ein Brief an eine Gemeinde, die Paulus kennt und wo er verschiedene Themenfelder anspricht. Und Bibelkenner wissen jetzt, was da alles so aufgelistet ist. Ich habe mal so exemplarisch so ein paar Kernthemen rausgenommen und möchte euch da nochmal das so ins Gedächtnis rufen. Da geht es um Bereiche wie Stolz und Richtgeist. Scheinbar ein Thema damals in der Gemeinde gewesen. Da geht's um Ehe und Unverheiratete, und dann geht's um Rechtssachen unter Christen. Wie klärt man und wie löst man da manches? Es geht um Essgewohnheiten. Also was ist richtig, was ist falsch? Und es geht um Abendmahl. Wie feiert man das? Und Gemeindekultur. All das ist da auch ein Thema. Und dann natürlich den verantwortlichen Umgang mit Gaben und Aufgaben. Und wie wirkt das alles zusammen, wenn man da in der Gemeinde ist? Und Auferstehung, Perspektive, Ewigkeit. Und wie gesagt, jetzt habe ich nur ein paar Schlaglichter sozusagen rausgegriffen. Und wir merken schon, das sind durchaus Themen, die damals herausgefordert haben. Und ich bin der festen Überzeugung, sie fordern uns heute auch wieder heraus. Und ganz am Ende des Briefes, also im letzten Kapitel, beginnt Paulus mit Mahnungen, Ermahnungen, Tipps und Hinweise. Da sind auch Grüße dabei. Aber unter anderem steht dieser Satz eben dort in 1. Korinther Kapitel 16. Und im Grunde genommen sagt Paulus, ganz egal, was ihr tut in der Gemeinde, ganz egal, worüber ihr sprecht, ganz egal, wie das Konfliktthema heißt oder das Konfliktfeld benannt oder beschrieben werden würde, egal, worüber ihr diskutiert, wichtig ist bei allem Liebe. Und wenn man das mal in anderen Übersetzungen liest, dann wird es vielleicht noch deutlicher: Bei allem, was ihr tut, lasst euch von der Liebe leiten. Alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Das bedeutet doch, es geht um Haltung. Es geht nicht zuerst um Worte, sondern es geht zuerst um Haltung, die du einnimmst, um dann eben über diese Themenfelder aller Art zu sprechen. Es geht also auch nicht zuerst um die Argumentation, um das, was wir thematisieren, sondern es geht immer zuerst um das, wie wir das tun. Und das finde ich spannend, weil jetzt könnte man mal so ein paar heiße Eisen von damals und auch heute zusammenpacken, und dann merken wir sofort, hoa, das ist nicht so einfach. Und ich weiß nicht genau, was hier gerade das heißeste Eisen ist, aber ich habe mal so ein paar hier für mich aufgeschrieben und habe mal so ein paar Fragen formuliert, und wir können gerne nachher darüber auch ins Gespräch kommen. Ich habe zu dem einen oder anderen Thema durchaus auch eine Meinung. So, fragen wir: Wie denkst du darüber, wenn zwei Menschen, die nicht verheiratet sind, einfach so zusammen sind? Egal, ob es junge Leute oder Senioren sind. Wie denkst du darüber und wie sprichst du darüber? Oder nehmen wir das Thema Homosexualität und Transsexualität. Könnte auch spannend werden, sich darüber mal auszutauschen. Oder wenn Christen die Gendersprache anwenden, aus welchem Grund auch immer, wie reagierst du? Wen würdest du aufgrund seines Verhaltens und Lebensstils eher aus der Gemeinde ausschließen? Wo sagst du, jetzt ist aber genug, jetzt reicht's hin? Und was bedeutet das dann für die betroffenen Personen? Und wann überhaupt darf jemand in der Gemeinde, also in der Stadtmission hier, Verantwortung übernehmen? Also wie lange muss er dazugehören? Wie lange muss er zu Jesus gehören? Wie lange muss er Mitglied sein? Wahrscheinlich gibt es hier sogar Regularien dafür, aber wie denkst du darüber? Und mal in unsere Zeit geguckt, wie ist es eigentlich, wenn man The Chosen als Serie richtig gut findet? Und es gibt vielleicht Leute auch hier, die das richtig gut finden, und dann gibt's vielleicht auch die anderen. Also wie kommt ihr zusammen? Was ist biblisch und was ist auch sogenannt unbiblisch? Und wie feiern wir richtig Abendmahl? Ich weiß es nicht mehr ganz genau, wie hier Abendmahl gefeiert wird, aber ist das richtig so? Darf man das so machen? Und braucht es heutzutage nicht doch lieber Saft statt Wein und glutenfreie Obladen, falls es überhaupt Obladen gibt? Wie machen wir das richtig? Und sollte jemand getauft werden hier in dieser Kirche, reicht so ein bisschen Wasserspritzen oder braucht es doch ein Vollbad? Und zu welchem Zeitpunkt? Ja, ist es bei Säuglingen okay oder muss man dann schon richtig groß sein? Und was heißt dann richtig groß und wie alt ist richtig groß? Und welche Lieder müssen in einem Gottesdienst vorkommen, dass es eine tiefe geistliche Erfahrung ist für uns, also für dich und für mich? Ja, wie wichtig ist es, dass mein Lied oder mein Liedgut darin vorkommt? Merkst du, und jetzt könnte man noch viel mehr Themen anbringen, das ist top aktuell. Das, was Paulus damals an die Korinther geschrieben hat, kannst du mal heute Abend oder die nächsten Tage durchlesen, das ist genauso das Thema bis heute. Alles, was ihr tut, soll geschehe in Liebe. Paulus setzt dem Ganzen dann später noch die Krone auf, wie ich finde, wenn er an seinen Mitarbeiter Timotheus Folgendes schreibt. Die Hauptsumme aller Unterweisung ist Liebe. Also alles, was gesagt, gelehrt, gelebt, besprochen wird, muss mit Liebe geschehen. Alles. Ich bekomme immer wieder Links für gute Predigten. So nach dem Motto, Andreas, was du unbedingt mal gehört haben solltest oder dir angeguckt haben solltest, auf welchem Kanal auch immer. Und immer wieder setze ich mich hin und nehme mir die Zeit und gucke mir solche Predigten an. Erst diese Woche war es soweit, habe ich also eine Predigt angehört und dann hat der Pastor, der Prediger, hat gesagt, was alles richtig ist von der Bibel her und was man unbedingt den Menschen sagen muss, damit das Evangelium nicht verwässert wird und dass die Bibel ganz hoch gehalten wird und so weiter und so fort. Wisst ihr, was ich vermisse? Was passiert eigentlich mit Menschen, die sich selber da nicht wiederfinden, die wir als Sünder bezeichnen würden? Ich habe in solchen Predigten selten Hilfestellungen, die Handreichung erlebt, so nach dem Motto, hey komm, wir gehen zusammen einen Weg, lass ihn uns gemeinsam finden. Ich habe selten erlebt, dass in solchen Predigten, die sehr klar sind und sehr biblisch und sehr zentriert, ja, erlebt, dass da auch der seelsorgerliche Aspekt, also sprich das Mitnehmen von Menschen mit drin steckt. Ich vermisse das. Und ich frage mich, wie es mir wohl gehen würde, wenn ich einer derjenigen wäre, die da und dort ein Thema haben, eine Schuld mit sich rumtragen, gefallene Menschen sind. Ich vermisse das. Da fehlt mir, ich will es so deutlich sagen, die Liebe. Jetzt heißt es hier aber, ne, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Wirklich alles. Und die Frage ist doch dann für uns als Kirche, für uns als Christen, als Nachfolger Jesu, welchen Weg gehen wir? Wie können wir das miteinander als Glaubensgemeinschaft in dieser Stadt, in diesem Land, in dieser Welt hinkriegen? Wie geht das? Heißt das jetzt in Konsequenz, ich darf gar nichts mehr sagen? Heißt es, ich darf keine Kritik mehr üben in der Gemeinde? Was ist, wenn jemand eine andere Meinung hat? Wie gehen wir damit um? Gucken wir es mal uns in der Praxis an. Für mich ist ganz klar, Liebe und Wahrheit gehören untrennbar zusammen. Es ist sozusagen wie die zwei Seiten ein und derselben Medaille. Das kannst du nicht auseinander dividieren. Liebe und Wahrheit gehören untrennbar zusammen. Aber klar ist auch, nur die Liebe allein würde einen großen Deckmantel der Harmonie auf alles legen, egal wie das Thema, das Konfliktthema dann heißt oder die Sünde dann heißt. Da würden alle Probleme sozusagen schön unter den Teppich gekehrt. Und deswegen sage ich, okay, Liebe ohne Wahrheit hilft nicht. Es geht nicht darum, alles unter den Teppich zu kehren, alles zu verschweigen und gar zu harmonisieren. Und genauso natürlich andersrum, nur die Wahrheit zu sagen und dabei die Liebe wegzulassen, wäre, wie wenn du jemand mit einem kalten Waschlappen ins Gesicht schlägst. Und deswegen sage ich, Wahrheit ohne Liebe heilt nicht. Es muss beides zusammenkommen. Und ich glaube, das ist unser Übungsfeld, dass wir Liebe und Wahrheit zusammenbringen und wie gesagt, untrennbar zusammenbringen. Ich erinnere mich ungern an Briefe, die ich bekomme, an Mails, an Post, die immer wieder mir auf meinen Schreibtisch flattert, egal in welcher Form. Und unter anderem gab es in Corona-Zeiten Briefe, die gingen echt ans Eingemachte, für mich. Weil da drin stand, wenn ihr das so und so macht, dann seid ihr keine richtigen Jesus-Nachfolger mehr. Ganz ehrlich, da zucke ich. Das macht was mit mir. Und dann kämpfe ich, weil ich will diese Person, die diesen Brief geschrieben hat, ja auch lieben wollen. Und merke, boah, Wahrheit ohne Liebe ist gnadenlos. Das tut echt weh. Und dann die Fröhlichkeit zu behalten und die Leidenschaft mit Jesus unterwegs zu sein, gemeinsam mit allen. Und du weißt genau, da sitzen ein paar Leute, die sagen, du bist kein richtiger Christ mehr. Das schon. Also für mich ist das hart. Und deswegen ist so wichtig, dass wir diese Dinge zusammenbringen. Wahrheit und Liebe gehören meiner Meinung nach untrennbar zusammen. Hier steht es so, alles, was ihr tut. Das heißt also auch meine Reaktion auf solch einen Brief soll auch in Liebe geschehen. Und nicht mit gleicher Münze zurückgezahlt werden. Versteht ihr das Spannungsfeld? Ja, ich glaube, das ist uns klar. Und die Frage ist ja, was ist hier mit Liebe gemeint? Wie gehen wir damit um? Hier geht es um den Begriff Agape oder Agape. Es geht um die uneingeschränkte, bedingungslose, sich selbst verschenkende, selbstlose Liebe. Und einer, der das vorgelebt und vorgemacht hat, ist der lebendige Gott in seinem Sohn Jesus Christus. Und ich frage mich, wer kann so lieben? Kannst du so lieben? Kann ich so lieben? Wer kann so lieben? Wir haben es vorhin im Hohen Lied der Liebe gehört, das ja weltberühmt geworden ist. Ja? Und Paulus schreibt, es gibt drei Säulen für die Freundschaft mit Gott. Und er nennt die und sagt, Glaube, Hoffnung und Liebe. Und die Liebe ist das Größte. Die Liebe ist das Größte und das Wichtigste. Und ich finde spannend, dass von diesem hohen Lied der Liebe bei Hochzeiten und anderen Anlässen oft nur der Mittelblock gelesen wird, ja. Und die ersten Verse fallen hinten runter. Deswegen hier nochmal. Paulus sagt, wenn ich in unterschiedlichen Sprachen der Welt, ja sogar in der Sprache der Engel reden kann, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nur wie ein dröhnender Gong oder ein lärmendes Becken. Wenn die Liebe nicht da ist. Zweites Beispiel, wenn ich in Gottes Auftrag prophetisch reden kann, alle Geheimnisse Gottes weiß, seine Gedanken erkennen kann und einen Glauben habe, der Berge versetzt, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nichts. Dritter Aspekt, selbst wenn ich all meinen Besitz an die Armen verschenke und für meinen Glauben das Leben opfere, aber ich habe keine Liebe, dann nützt es mir gar nichts. Ich finde spannend, wie radikal Paulus hier an der Stelle spricht. Kern ist also immer die Liebe. Und er macht es dann konkret, indem er sagt, wie diese Liebe aussehen könnte. Und hat immer im Hinterkopf, wie Gottes Liebe zu uns Menschen, für dich und mich, für alle Menschen auf dieser Welt aussieht. Und er sagt es dann konkret, Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht verbissen, sie prahlt nicht, sie schaut nicht auf andere herab. Liebe verletzt nicht den Anstand und sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht reizen und ist nicht nachtragend. Sie freut sich nicht am Unrecht, sondern freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Liebe nimmt alles auf sich. Sie verliert nie den Glauben oder die Hoffnung und hält durch bis ans Ende. Kannst du so lieben? Können wir so lieben? Sind wir so eine Liebesgemeinschaft, so möchte ich es mal nennen? Und ich merke, boah, ich krieg's nicht alleine hin. Wenn Briefe, wie vorhin erwähnt, auf meinen Schreibtisch flattern, dann kommen Emotionen bei mir hoch. Und da merke ich, boah, ich krieg's nicht so hin. Diesen Menschen dann entspannt und offen und freundlich und herzlich, so wie es hier steht, zu begegnen. Und ich merke, ich brauche da ganz viel Jesus. Ich brauche da ganz viel Jesus, weil anders geht's nicht. Und ich bin froh, dass es auch andere Sätze gibt, die deutlich machen, Jesus gießt und gießt und gießt und gießt seine Liebe in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Und oft genug sitze ich dann da und sage, Jesus, ich brauche ganz viel von dieser Liebe, weil sonst geht es mit dem anderen und den Gesprächen mit dieser Person nicht gut aus. Ich brauche da ganz viel, dass Gottes Geist mich füllt, ja. Und Jesus gibt mir aus seiner Fülle, aus seinem Reichtum in mein Herz, in meinen Geist, in meine Seele, in meinen Körper Liebe, Annahme und noch so viel mehr. Unermüdlich gießt er Tag für Tag für Tag seine Liebe aus. Wir sind Geliebte. Du bist ein geliebter Mensch, von Gott geliebter, auserwählter, geheiligter. Und das ist ein Privileg. Das ist ein Privileg, dass wir das so erleben dürfen, dass wir selbst Beschenkte sind. Mit Liebe beschenkte und übergossene Menschen. Und ich bin der festen Überzeugung, es gibt keine größere Kraft in dieser Welt als die Liebe. Und das ist das eigentlich Revolutionäre an diesem Liebesgedanken Gottes zu dieser Welt. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Das ist Revolution. Und ihr merkt, da wird was anders. Ich finde es hier spannend dargestellt. Die Marburger Medien haben das meiner Meinung nach perfekt auf den Punkt gebracht. Und geben damit den Impuls und sagen, okay, Jesus hat es vorgelebt. Jesus hatte eine Idee, wie es gehen kann. Und guckt euch mal die Truppe der Jünger an, also die 12. Das war nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen. Das war nicht immer nur entspannt. Und damit meine ich nicht nur am Ende, wo Judas Jesus verraten hat und so, sondern da gab es dazwischen auch immer mal Themen. Wäre zu lange, heute Abend darauf einzugehen, aber Jesus hat eine Idee und sagt, wie es gehen könnte und sagt, ich gebe euch sogar ein neues Gebot. Ich gebe euch jetzt ein neues Gebot, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr euch auch untereinander lieben. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das bedeutet, das Erkennungszeichen für Kirche, für Gemeinde Jesu, für Christen untereinander ist Liebe. Jetzt frage ich mal provokant. Was denkst du, werden Menschen, die mit unserer Gemeinde hier, mit der Stadtmission Wolfsburg nichts zu tun haben, wenn sie von außen reingucken, bei einem Gottesdienst, bei einer Mitgliederversammlung, bei einer Teambesprechung, bei irgendeinem Hauskreis, weiß nicht genau, was das für Gruppen alles gibt. Was würden Sie sehen, wenn Sie diese Gruppen beobachten? Wenn Sie die Kaffeekränzchen dieser Gemeinde beobachten? Was würden Sie wahrnehmen? Würden Sie das wahrnehmen, was Jesus hier sagt? Okay, boah, da ist so viel Liebe, so viel Herzlichkeit, so viel Ermutigendes, so viel Konstruktives, so viel Aufbauendes. Boah, nee, da wird nicht der Anstand verletzt, da wird nicht von oben herab geredet, weil Liebe prahlt nicht und so weiter. Würden Sie das sehen? Was werden Sie sagen? Könnte vielleicht ein Impuls sein für eines der nächsten Treffen, das wirklich nochmal genauer anzuschauen. Okay, machen wir es ganz konkret. Wie könnte dein Beitrag für dieses Jahr aussehen? Wir haben Zeit. Wir müssen es nicht morgen schon können. Aber ich weiß, Jesus ist einer, der uns diese Wege jetzt schon ebnet. Ich weiß, Jesus wird an jedem Tag diesen Jahres da sein. Und wenn du genauso viel Liebe brauchst wie ich, ja, dann herzlichen Glückwunsch, ja. Wir sind Empfangende. Und wir wissen, Jesus gießt in unser Leben Liebe hinein. Okay, machen wir es mal konkret. Wir wollen Liebe üben. Wir müssen es nicht morgen schon können, aber ich habe hier so ein paar Ideen mitgebracht. Okay, Liebe wird konkret durch Zeit miteinander. Wer mit jemandem anderen Zeit verbringt, der macht dem anderen das größte und kostbarste Geschenk unserer Zeit. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir das realisieren. Wenn du also mit deinem Kind oder mit deinem Enkelkind Zeit verbringst und diesem Kind ein Buch vorliest, dann ist das wertvoll und ein absolut genialer Liebesbeweis. Bei unseren Kindern war es so, dass sie nicht nur damit zufrieden waren, dieses eine Bilderbuch einmal zu hören, sondern das war dreimal, fünfmal, achtmal. Beim 12. Mal sagst du dann, boah, aber Kinder genießen das. Und wenn du das tust, ist das ein Liebesbeweis. Oder wie wär's, wenn du deinen Partner, deine Partnerin beschenkst mit einem Abend zu zweit, nur ihr zwei, kein Fernseh, kein Radio, kein Handy, kein was weiß ich, sondern nur du und der andere oder die andere. Und dann genießt ihr diesen Abend bei einer Tasse Tee. In manchen Häusern ist auch ein Glas Rotwein erlaubt, dann nehmt auch das und dann redet miteinander. Auch das könnte ein Liebesbeweis sein und unglaublich gut. Und genauso kannst du es mit Freunden handhaben. Vielleicht ist ein Brettspiel dann so eine Zeit, wo ihr Zeit miteinander teilt oder ihr geht gemeinsam essen oder macht, wie auch immer ihr es denkt, was zu euch passt. Und dann nutzt doch mal so Eisbrecherfragen. So nach dem Motto, ey, was war eigentlich dein schönstes Urlaubserlebnis? Da kommst du sofort ins Gespräch. Oder denk mal drüber nach, was war dein peinlichster Moment? Auch da hättest du vielleicht den ein oder anderen interessanten Aspekt. Oder was würdest du niemals tun? Also solche Fragen kann man dazu nutzen. Oder bring jemandem ein Stück Kuchen vorbei. Und setz dich einfach zu einer Tasse Kaffee mit dazu. Auch das kann ja so eine Hilfe sein. Für manche Jugendlichen oder Teenies ist auch gut, wenn man mit ihnen unterwegs ist, als Eltern. In einer gewissen Phase lieben manche Mädels mehr als die Jungs Shopping-Erlebnisse. Vor allem, wenn Papa oder Mama zahlt. Ja. Aber auch das kann so ein kostbarer Moment werden, so ein Liebesbeweis. Oder auch mit den erwachsenen Kindern Zeit zu verbringen. Ich mache das zugegebenermaßen sehr sporadisch und sehr unregelmäßig, aber immer wieder lade ich meine Kinder ein, also immer einzeln, ich habe zwei, lade sie ein und sage, such du die Location raus, Papa zahlt und wir fahren dahin, wo du gerne möchtest. Und dann haben wir einen Abend Zeit, um uns auszutauschen. Und wenn du möchtest, kannst du auch mit deiner Familie kochen, vielleicht hast du Plätzchen gebacken. Dieser Plätzchengeruch übrigens, der weckt sofort Erinnerung, also zumindest bei mir. Mach es, wie du denkst. Also was ich damit sagen will, ist, Liebe wird konkret durch Zeit miteinander, kostbare Lebenszeit. Und ich glaube, da haben wir als Gemeinde auch Chancen, Zeit miteinander zu verbringen. So, nächster Tipp, Liebe wird konkret durch Helfen. Wenn du etwas für einen anderen tust, dann ist das wirklich ein großartiger Liebesbeweis. Ich weiß nicht, wie stark ihr vom Hochwasser betroffen wart. Wir als Müdener, wo Aller und Oker zusammenfließen, hatten an den Weihnachtstagen richtig Stress in vielen Häusern. Und ich fand es schon genial und ich war stolz auf unser Dorf, wenn da einer geschrieben hat, hey, ich bräuchte noch zwei Leute, die mir helfen beim Pumpen oder beim Keller ausräumen. Zack, es hat funktioniert. Egal, was da für Meldungen kamen, ja, wir haben versucht, einander zu unterstützen. Ich habe eine Verantwortliche eines Altenheimes, was dann später geräumt werden musste, angerufen, habe gesagt, was braucht ihr an Unterstützung? Und dann habe ich ein paar Leute angeschrieben, habe gesagt, hey, kannst du jetzt helfen? Und nach einer Stunde war schon so, schickt uns keine Leute mehr. Wir haben genug, ja, aber ist doch schön, ja. Also wie groß die Solidarität da war, ich fand's total genial. Durch Hilfe zeigst du deine Liebe auch zu anderen. Und an der Stelle will ich sagen, man kann übrigens Not nur lindern, wenn man sie kennt. Wenn du denkst, die anderen sollten das doch kennen und wissen und raten, dann wird's richtig schwierig. Ich mache dir Mut, darüber zu sprechen und deine Not einer Person deines Vertrauens auch zu offenbaren. Dann wird Hilfe möglich, davon bin ich überzeugt. So, Liebe wird auch konkret durch Ermutigung. Wie wäre es mit einem Projekt, vielleicht auch für die Stadtmission als Überschrift dieses Jahr? Was ich dir schon immer mal sagen wollte, Punkt, Punkt, Punkt. Und ich weiß, einige von uns, / alle, Fragezeichen, denken jetzt, das ist ja total negativ. Aber es könnte doch auch sein, dass wir viel zu selten die Dinge, die gut laufen, dem anderen sagen. Hey, klasse, wie du dich da und da einbringst. Wie toll ist es, dass du dich so verlässlich engagierst. Ich finde es stark, dass du dies und jenes tust und das dann natürlich konkretisieren, ja? Was ich dir schon immer mal sagen wollte. Wir haben das vor Jahren mal als Leitungsteam an einem Klausurwochenende gemacht und die Erfahrung war, da kam so gut wie nichts Negatives, sondern ganz viel Wertschätzung und ganz viel Positives. Wir haben es alle genossen, obwohl wir erst auch so gedacht haben, oh, hoffentlich geht's nicht nach hinten los. Ja, was ich dir schon immer mal sagen wollte. Ich mache das ab und zu, dass ich, wenn ich jemanden zum Geburtstag anrufe, habe ich mir das Ein-Minute-Lob angewöhnt. Eine Minute diese eine Person loben. Und ich weiß, die ersten Male habe ich dann Stoppuhr auf den Schreibtisch gelegt und habe überlegt, was sage ich denn dieser Person? Ihr glaubt nicht, wie endlos lang eine Minute ist. Bis du das da alles reingepackt hast, dass die Minute voll wird, ohne zu labern, sorry. Ja, versteht ihr? Ist nur eine Minute. Das könnte so wertvoll sein. So eine ermutigende Minute. Und ich glaube, es würde die Welt und euch selbst verändern und prägen. Liebe wird konkret durch Ermutigung oder auch durch Berührung. Ich finde es schon spannend, dass Paulus in 1. Korinther 16 später schreibt, grüßt einander mit dem heiligen Kuss. Ah, das ist ja in unseren Landen ganz schwierig, ne? Ich glaube, er hatte eine gute Idee, aber wir haben nicht die Kultur für. Ja? Und natürlich ist auch wichtig, dass wir jetzt nachher nicht übereinander herfallen und dann wild hin und her küssen. Ich will euch so ein Beispiel sagen, wo ich echt Schwierigkeiten hatte. Ich war ja mal, als ich ganz jung und unerfahren und neu war hier in der Stadtmission, hatte ich das Privileg, durch die Werkstatt für Behinderte geführt zu werden. Und in einer Abteilung, die wir dann alle so der Reihe nach angeguckt hatten, kam ein Behinderter, als wir diese Werkstatt betraten, sofort auf mich zugerannt, nahm meinen Kopf und gab mir einen Kuss auf den Mund. Und ich stand so da und die Begleiterin, die mich geführt hat, die sagt, Andreas, der will einfach nur sagen, dass er dich total mag. Aha. Okay. Das fand ich schon ungewöhnlich. Vielleicht war der Christ und wollte mich grüßen mit dem heiligen Kuss. Ich verstehe, dass man da manchmal in unseren Kreisen vielleicht ein bisschen genauso versteinert dastehen würde, wie ich da stand. Ich glaube, da braucht's Übung. Aber manchmal ist so eine Umarmung wirklich was Herzliches. Manchmal, wenn ich ältere, alleinstehende Senioren besuche, und dann begrüßen wir uns meist mit einer Umarmung, und manche ältere Dame hat schon gesagt, Andreas, kannst du mich nochmal drücken? Mich hat schon so lange keiner mehr gedrückt. Versteht ihr, was ich meine? Liebe durch Berührung. Nochmal immer mit dem angemessenen Respekt. Ich will da nicht der Willkür Freiraum geben, aber vielleicht täte uns so ein bisschen mehr Berührung einfach auch gut. So, und dann Liebe wird konkret durch Segnen. Segnen ist ja etwas, was wir als Berufung haben. Ich habe es hier, glaube ich, nicht dazu, nee, habe ich nicht dazu geschrieben. Im ersten Petrusbrief sagt Petrus, segnet viel mehr, weil ihr dazu berufen seid. Also wenn du eine Berufung brauchst für dein Leben, dann segne. Segnen heißt ja Gott ins Leben bringen. Das bedeutet, indem ich jemand segne und etwas für ihn in Richtung Gott ausspreche, bringe ich ein Stück Gott ins Leben. Segnen heißt Gott ins Leben bringen. Wenn du also so ein Stück von der Herrlichkeit Gottes, von der Größe Gottes, von Glaube, Liebe und Hoffnung in das Leben des anderen bringen möchtest, dann fang an zu segnen. Ich habe mir das angewöhnt, wenn ich mit Menschen spreche, im Geiste immer zu sagen, Jesus, segne diese Person. Und es ist egal, ob ich Auto fahre oder einkaufen gehe oder ob ich in der Kirche bin oder unterwegs, egal wo ich bin, ich versuche das ständig zu trainieren. Und ich gebe zu, wenn ich dann bei einem Discounter oder wie auch immer Supermarkt einkaufe, ja, dann fange ich an zu beten und segne diese Menschen, die Frau mit dem Kind, die Oma mit Rollator und wen auch immer. Und wenn es dann zu viele werden, sage ich auch, Gott segne alle. Na, das dürfen wir ja auch. Aber mir ist es wichtig, ja, dass wir ein Stück von Gottes Herrlichkeit in das Leben von anderen bringen. Und ich glaube, das macht den Unterschied. Ich habe diese Woche ein paar Krankenbesuche gemacht und habe dann für eine Person, die aus unserer Gemeinde im Krankenhaus liegt, gebetet. Und mitten in dem Zimmer war so ein Vorhang. Der Vorhang ist zwar ein Sichtfenster, aber kein undurchlässiger Vorhang, sondern der andere, der Mitpatient in diesem Zimmer, hat dann mitbekommen, dass ich für dieses Gemeindeglied gebetet habe. Und danach sagte der Mitpatient, das war jetzt aber schon ein besonderer Moment. Das war so kostbar, dass Sie gebetet haben. Und dann bin ich erst auf die andere Seite und habe mit diesem Mitpatienten gesprochen und habe ihm das auch angeboten. Ja, da war er nicht so ganz begeistert, hat mir dann erstmal aus seinem Leben erzählt. Und ich habe gedacht, während ich mit ihm sprach, ich segne dich trotzdem, weil wer will mir das verbieten? Ja. Und ich bete für diesen Mann, dass er Jesus kennenlernt und habe ihm auch eine Schrift dargelassen und so. Da gibt es jetzt viel zu erzählen. Aber mir ist wichtig, ich glaube, dass wir durch Segnen andere Menschen berühren können, dass wir ihnen was Gutes tun können. Und da hast du vielleicht in deinem Leben auch genügend Leute um dich rum, die Jesus so dringend bräuchten. Und wenn du selber jemand bist, der das braucht, dann will ich dir sagen, hey, wir brauchen Liebe. Wir brauchen viel Jesus. Ja, ich bin überzeugt, dass wir als Menschen, die an Jesus glauben und ihm nachfolgen und diese Leidenschaft haben, dass wir diese Welt zu einem anderen, besseren Ort machen können. Ich bin überzeugt, dass Liebe eine Kraft ist, an der sich das Böse die Zähne ausbeißt. Ich bin überzeugt, dass Liebe in unserem Herzen, in unserem Geist, in unseren Haltungen etwas verändert in unserem direkten Umfeld. Ich bin überzeugt, dass Liebe gewinnt. Die Liebe Gottes gewinnt. Sie gewinnt Menschen wie dich und mich. Und sie gewinnt auch die, wo wir es nicht für möglich halten. Davon bin ich überzeugt. Ich bin überzeugt, dass durch Liebe hier in dieser Welt schon unglaublich viele Dinge passiert sind. Vielleicht ist das die eigentliche Revolution, die in diesem Jahr mit dir und mir hier in dieser Region beginnen könnte, weil wir ein Stück mehr Liebe in die Gespräche bringen, ein Stück mehr Liebe in jede Begegnung reingeben, ein Stück mehr Liebe in unsere Familien und in unser Umfeld. Mit Liebe im Herzen veränderst du, verändern wir diese Welt, davon bin ich überzeugt. Und deswegen kann die Revolution beginnen. Das Außergewöhnliche kann starten. Durch dich und durch mich, mit Jesus und seiner Liebe in unserem Herzen. Amen.